Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Auf Musikfestivals, da geht's ja normalerweise auch sehr energisch zu. Aber auf einem ganz besonderes, und dieses Musikfestival, das ist auch eines, das sich regelmäßig von genreweit bekannten Künstlern eine eigene Hymne schreiben lässt. Und das gibt's nur da. Und zwar geht es um das Wacken-Festival, das wohl weltweit größte Festival für alle Spielarten des harten und Heavy Rock. So hörte sich das übrigens mal in der Vergangenheit an. Das war die Hymne der Festivalausgabe 2010 von Grave Digger, ja, 80er Jahre Metalbands aus dem Ruhrpott. Die dürfen so heißen, beziehungsweise müssen vielleicht sogar. Jedenfalls kommen inzwischen an die 80.000 Menschen jährlich in den kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein. Wobei die Bewohner dort längst eine harmonische und wirtschaftlich einträgliche Symbiose mit den ganzen langhaarigen, in Leder- oder Jeanskluft gewandelten Besuchern bilden. Dieses Jahr, genauer gesagt an diesem Wochenende, natürlich nicht. Allerdings wollten die Organisatoren den Fans für das entgangene Festivalerlebnis wenigstens einen kleinen Ersatz anbieten in Form von Wacken Worldwide, einem digitalen Festival, das seit gestern im Netz stattfindet und bis Sonntag zu sehen ist. Fabian Elsässer hat sich das für uns näher angesehen. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Das Wacken-Festival-Plakat, das ist ja immer komplett überladen, weil da so unglaublich viele Bands spielen, jedes Jahr. Wie ist das bei Wacken Worldwide, wo das, dieses Online-Festival, das das richtige Wacken dieses Jahr ersetzen soll?
Ganz so viele sind es nicht. Beim echten Festival waren ja zuletzt an die sage und schreibe 200 Bands und Solokünstler beteiligt. Wenn ich aber richtig gezählt habe, sind es bei Wacken Worldwide über die 4 Tage verteilt immerhin so an die 45, darunter auch sehr bekannte Namen, Alice Cooper, Iron Maiden, Judas Priest, In Flames, aber auch Künstler, die man jetzt nicht direkt mit Hard- und Heavy Rock in Verbindung bringen würde. Zum Beispiel der Rap-Musiker Alligator oder die Folkrock-Band Fiddler's Green. Aber so eine gewisse Stiloffenheit ist für Wacken auch ganz typisch.
Ist das dann tatsächlich live? Also treten diese Bands ohne Publikum auf und das Ganze wird gestreamt?
Muss man differenzieren, nicht alle. Die meisten Auftritte der richtig großen Bands, also die Namen, die ich gerade erwähnt habe, speisen sich aus Archivmaterial, aus aber schon Wacken, also aus früheren Festivals, was dann immerhin einem ermöglicht, zum Beispiel nochmal Motorhead zu sehen, die es ja nicht mehr gibt, seit der Frontmann Lemmy Kilmister Ende 2015 gestorben ist. Aber sehr viele Auftritte werden tatsächlich exklusiv produziert. Es wurde dafür extra eine Studiobühne gebaut mit so einer virtuellen Wackenkulisse. Ich finde die sehr beeindruckend. Da steht zum Beispiel so ein Turm im Hintergrund, der sieht aus wie eine zum Himmel gereckte Teufelsfaust. Also ne, Faust mit kleinem Finger und Zeigefinger so ausgestreckt. Das ist ja der Gruß der Heavy-Metal-Fans. Ja, und immer wenn man denkt, man hätte alle Anglizismen oder denglischen Schlagworte schon gehört, dann kommt prompt so etwas wie hier, nämlich Mixed Reality Konzept, also gemischte Wirklichkeit oder Realität. So nennen die Veranstalter nämlich das, was sie da zusammen mit einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter ins Netz bringen. Das sind dann also laut Veranstalterangaben tatsächlich Live-Auftritte in Echtzeit.
Das ist ja erst seit gestern im Netz zu sehen. Was hast du da bisher gesehen? Welche Qualität haben die Auftritte?
Naja, das eigentliche Festival beginnt erst gerade, während wir sprechen. Gestern Abend gab es aber immerhin eine Aufwärmrunde. Da habe ich einiges gesehen. Zum Beispiel einen Auftritt von Doro Pesch, der wohl dienstälteste. Ja, es gibt sie noch. Die wohl dienstälteste deutsche Heavy-Metal-Musikerin. Die hat vor einigen Wochen in einem Autokino gespielt. Ich glaube, es war in Worms. Und das wurde da gestern gezeigt. Also das Archivmaterial, aber recht frisches. Anschließend habe ich noch gesehen einen Auftritt einer Band namens Eskimo Callboy, ebenfalls aus Deutschland. Die spielen sogenannten Metalcore. Das ist ein Punkrock mit Metal-Gitarren, aber melodiösen Refrains und so ein bisschen elektrischer Techno-Soundspielerei. Der Auftritt, der sah für mich schon so aus, als wäre er bereits in dieser erwähnten virtuellen Wacken-Studiobühne gedreht worden zu sein. Das war technisch hervorragend, auch optisch. Doro auch musikalisch solide, wenn man mal hinwegsieht über ihren sehr lustigen englischen Akzent und die sagen wir mal, etwas veraltete Publikumsansprache. Hey, everybody, hands in the air. Hey, hey, hey. Naja, außerdem hatte der Doro-Auftritt weniger Perspektiven, weil es eben kein wackeneigenes Drehmaterial war. Und deswegen war die Kulisse auch nicht so ausgefeilt. Und das war halt auch bei Tageslicht. Aber für Metal-Fans, glaube ich, ist das alles schon schön.
Wie wird denn das Ganze präsentiert? Gibt es da so eine Art Moderator, Moderatorin oder sowas? Oder irgendwelche Extras, die dann auch noch passieren?
Ja, gab es auf jeden Fall gestern eine Moderation aus dem Studio von Wacken TV. Das ist so die Begleitsendung sonst immer zum Festival. War sehr sparsam, auf eine angenehme Art, sehr zurückhaltend, fast so ein bisschen ja, do it yourself, was ja Wacken ja ursprünglich auch mal war. Dann habe ich noch im Netz einen Trailer gesehen, in dem die Festivalbühne erklärt wird. Da gab es Markus Kafka zu sehen, also immerhin schon mal ein prominenter Name. Es gibt noch andere Extras. Also zwischen den einzelnen Konzerten gibt es immer mal wieder Fanvideos, sogenannte Peer Camp Features, also Bilder aus der Freundesgruppe der Metal-Fans. Da muss man aber schon sagen, das ist ein bisschen klischeehaft. Also es waren überwiegend Männer, die grillen, Bier trinken, super dicke Kumpels sind und total abgehen auf harte Rockmusik. Naja, aber dann noch ein hübsches Extra für Musiker. Es gibt sogenannte Gitarre-Kliniks. Also muss jetzt keiner den Notarzt rufen. Das sind Übungsvideos von Profimusikern. Gibt es auch ein paar jetzt so über die nächsten Tage.
Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, also über das reine Geschehen hinaus, wie groß sind denn so die wirtschaftlichen Folgen des diesjährigen Festivalausfalls? Lässt sich das irgendwie beziffern?
Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden. Also die Gemeinde Wacken, die hat 2000 Einwohner und die rechnen schon jedes Jahr mit diesen Einnahmen. Ich habe gelesen, dass wegen der niedrigeren Einnahmen zum Beispiel Straßen und Wege, die erneuert werden sollten, es gab schon Geld, war schon Geld dafür eingeplant worden, dass das jetzt eben nicht stattgefunden hat oder auch das viele Anwohner sich immer ein bisschen was dazu verdienen, indem sie Grill- oder Bierstand vors Haus stellen, womit in der Vergangenheit wohl viele, viele Urlaube finanziert worden sind. Das fällt auch aus. Aber gut, die Festival-Veranstalter haben natürlich auch zu leiden, sind jetzt in Kurzarbeit. Aber immerhin, also 90% der Besucher, da kann man sehen, wie treu diese Gemeinde ist, haben ihre Tickets umgetauscht. Also kein Geld zurückgewollt, sondern einfach fürs Festival im nächsten Jahr umgetauscht, 2021, was übrigens auch schon seit einiger Zeit wieder komplett ausverkauft ist.
Tja, diese Fans sind echt unglaublich. Nochmal so zum Schluss zusammengefasst gefragt, lohnt sich Wacken Worldwide oder ist das eigentlich Quatsch?
Nein, also man könnte sich auch Festivalmitschnitte so auf den gängigen Videoplattformen ansehen. Aber es ist ja schon so, dass es hier frische Auftritte gibt für die Fans, die extra produziert werden. Und was mir dabei wirklich imponiert, es gab zum Beispiel jetzt das Tomorrowland Festival, großes Elektro-Festival. Da kostete die digitale Ausgabe was. Und das ist bei Wacken überhaupt nicht so. Das ist völlig gratis, was ich einen feinen Zug finde. Dadurch finden dann vielleicht auch Menschen da, mal schauen da mal vorbei, die mit der Musik gar nichts anfangen können. Also ich finde schon, das lohnt sich.
Vielen Dank, Fabian Elsässer. Wacken Worldwide, das dürfte nicht allzu schwer zu finden sein im Netz.